Es ist ein bisschen laut hier wegen dieser NGO-Demonstranten dahinter uns.
Das ist etwas, was man über viele Jahre hinweg in den Journalistenschulen zeigen kann und sollte, wie man es eben nicht macht. Weil das war sehr unprofessionell, wie die ARD agiert hat, dass sie es nicht abgebrochen hat, dass sie das Thema der Störung so stark ins Zentrum gestellt hat und dass sie eigentlich die Inhalte des Gesprächs mit Alice Weidel dann gar nicht mehr so zum Tragen kamen. Es ist ein Einzelfall, weil wir jetzt keinen vergleichbaren Fall haben. Aber es ist eben auch ein Symptom im Kampf gegen rechts. Die Meinungsfreiheit wird natürlich in Sonntagsreden immer noch hochgehalten. Das ist ein ganz wichtiger Wert für westliche Gesellschaften. Wenn Sie aber im Alltagsdiskurs zuhören, dann geht es fast immer nur darum, dass Meinungsfreiheit eine Bedrohung darstellt.
Ist Friedrich Merz eine gute Nachricht für die Meinungsfreiheit?
Leider nicht.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir mit Sandra Kostner eine hochinteressante Persönlichkeit in unserem Podcast haben. Sie ist Historikerin und Soziologin an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Sie ist Initiatorin und Präsidentin des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Beschäftigt sich vornehmlich mit Meinungsfreiheit, mit freien oder hoffentlich freien Debatten. Frau Kostner, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielleicht erste Frage gleich vorweg. Ganz Deutschland über die Landesgrenzen hinaus spricht über dieses Sommerinterview der AfD-Vorsitzenden oder Co-Vorsitzenden Alice Weidel in der ARD, das da niedergebrüllt wurde. Tosender Lärm, weiß ich nicht, was alles gestört. Was waren Ihre Gedanken, als Sie davon gehört haben, als Sie das Interview gesehen haben?
Ja, ich habe am Sonntagnachmittag, so die ersten Schnipsel in den sozialen Medien dazu gesehen und dann habe ich es mir tatsächlich auch angeschaut und ich dachte, das ist etwas, was man über viele Jahre hinweg in den Journalistenschulen zeigen kann und sollte, wie man es eben nicht macht. Weil das war sehr unprofessionell, wie die ARD agiert hat, dass sie es nicht abgebrochen hat, dass sie eigentlich die Kamera auch noch sehr stark auf die wenigen Protestierenden regelmäßig gerichtet hat, dass sie das Thema der Störung so stark ins Zentrum gestellt hat und dass sie eigentlich die Inhalte des Gesprächs mit Alice Weidel dann gar nicht mehr so zum Tragen kamen. Hinzu kam, was auch nicht sehr professionell war, das Framing der AfD, das permanent passierte. Ich finde, man sollte als Journalist einfach neutral fragen, denjenigen den Raum geben, auch zu antworten. Und sie entlarven sich dann entweder im positiven oder auch im negativen Sinne selbst.
Sehen Sie dieses Interview oder diese Auswüchse oder diese Versuche eines Interviews, diese gestörte Aktion als Einzelfall oder ist das Symptom eines Systems, gezielte Unterdrückung? Wie würden Sie das Interview einordnen in die aktuelle Debattenlage?
Ich denke, es ist beides. Es ist ein Einzelfall, weil wir jetzt keinen vergleichbaren Fall haben, wo das in dieser Intensität und genau in dieser Konstellation ja auch passiert ist. Kommt ja auch noch das fragwürdige Handeln der Berliner Polizei in der Bannmeile dazu. Dieser Bus des Zentrums für politische Schönheit stand ja im absoluten Halteverbot. Also das ist eben auch nochmal eine fragwürdige Sache. Aber es ist eben auch ein Symptom im Kampf gegen rechts. Weil dieser Kampf gegen rechts wurde vor einigen Jahren in Deutschland ausgerufen mit zunehmender Intensität und er steht in direkter Verbindung dazu, dass die etablierten politischen Kräfte zunehmend an Wählerzuspruch verlieren und Angst um ihre Pfründe und die Macht haben und der Kampf gegen rechts eben das ist, was sie zum einen noch eint, was ja auch hilfreich ist, einen gemeinsamen Gegner zu haben, der einen weitgehend noch einen kann, der Kräfte bündelt, der vor allem für die CDU/CSU die Brandmauer aufgebaut hat, sodass es in diese Richtung keine politische Zusammenarbeit im Moment zumindest gibt, was also linken Kräften dann auch verhilft, an der Macht zu bleiben, beziehungsweise die Agenda der Politik auch zu bestimmen. Und insofern ist es dann schon ein Symptom, wie man eben aus machtpolitischen Erwägungen in erster Linie heraus den Kampf gegen rechts führt und damit aber auch die Gesellschaft maximal apolarisiert und vor allem die gesellschaftlich dringenden Probleme nicht lösen kann.
Sehen Sie mit diesem Interview eine Zuspitzung der Lage in Deutschland, quasi die Einteilung in zwei Lager. Da hat man auf der einen Seite die bösen Rechten, auf der anderen Seite die Guten, die Linken. Oder könnte man auch sagen, ja, das ist sowieso ein, es ist so offensichtlich, dass da offenbar mit unfairen Mitteln gegen eine bestimmte Kaste, gegen eine Partei, gegen eine unliebsame Meinung vorgegangen wird, dass das fast schon befreiend wirkt.
Ja, ich denke, es ist so, dass sie, je länger sie diesen Kampf gegen rechts führen, vor allem auf einer sehr formalistischen Ebene, er ist ja ziemlich inhaltsleer, wie er geführt wird, weil in die argumentative Auseinandersetzung in der AfD steigt man ja kaum ein. Für die CDU, CSU wäre es auch oft schwierig, wenn man dann offen zutage legen müsste, dass man sehr viele Positionen eben teilt. Und ich denke, je mehr man es dadurch überzieht, umso mehr, Roger Köppel sagt es immer so schön, entstellt man sich zur Kenntlichkeit. Und ich denke, das ist auch hier der Fall, dass die AfD wahrscheinlich sogar eher Sympathiepunkte bekommen hat, auch von Menschen, die jetzt Alice Weidel nicht besonders sympathisch finden oder die mit der politischen Agenda der AfD gar nicht konform gehen, wenn man einfach sieht, dass es eine sehr große Ungerechtigkeit im Umgang gibt. Und ich denke, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, diese Doppelstandards, die wir permanent anlegen, also dass man das eben, viele das auch gut finden, wenn es bei der AfD passiert, aber es ein absoluter Skandal wäre, wenn es jetzt ein Grünen-Politiker zum Beispiel gewesen wäre. Und ich denke, von Staat wie westlich verfasste Gesellschaften ist es einfach wichtig, dass wir darauf achten, keine Doppelstandards anzulegen und alle mit der gleichen Fairness erstmal zu Wort kommen lassen. Wir können, wenn die Argumente, die sie vortragen, schwach sind, wenn sie den Fakten widersprechen zum Beispiel, entsprechend ja auch gegensteuern. Und ich denke, man kann auch, und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass gerade die etablierten Kräfte das Vertrauen in den Bürger verlieren, dass er entsprechend Informationen einordnen kann, dass er sich selbst eine Meinung bilden kann, ohne von der etablierten Politik gelenkt, genatscht und geleitet zu werden in die entsprechende Richtung, in die er eben auch denken soll.
Werden dann aus Ihrer Sicht überhaupt noch diese auch unliebsamen Meinungen offen vorgetragen? Man hat Statistiken oder liest immer wieder von Statistiken, dass sich Bürger immer weniger getrauen, offen ihre Meinung zu sagen. Stimmt das? Ist das Ihr Eindruck? Wie sehen Sie das?
Also die anekdotische Evidenz, würde ich sagen, ja, bestätigt das zum einen, dass ich schon seit einigen Jahren merke, das war natürlich extrem der Fall in den Corona-Jahren, da hat sich das ja wie so ein, war so eine Art Katalysatorfunktion, wo sich das wirklich nochmal verdichtet hat, dass man oft, wenn man Menschen nicht kennt oder zumindest nicht weiß, wo sie bei einem bestimmten Thema stehen, dass man nicht offen erstmal sagt, was man wirklich denkt, sondern erstmal abklopft, wo steht denn der andere und sich dann überlegt, wenn man auseinander driftet, ist es einem wert, da in die Konfrontation auch zu gehen, weil schnell führt es eben dann auch, vor allem wenn Personen sehr stark ideologisch eingenordet sind bei Themen, in die Konfrontation. Aber es ist nicht nur die anekdotische Evidenz, sondern wir haben auch eine ganze Reihe Studien dazu. Die beste und belastbarste Studie ist die Allensbach-Umfrage, weil die gibt es seit 1953. Und seit 1953 gab es nur 4 Befragungsjahre, wo weniger als die Hälfte jeweils gesagt hat, dass sie sich in der Öffentlichkeit frei fühlen, ihre politische Meinung zu äußern. Das waren die Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024. Für das aktuelle Jahr liegen die Befragungsergebnisse noch nicht vor. Die werden höchstwahrscheinlich im Herbst kommen. Ich wäre nicht verwundert, wenn auch das Jahr 2025 zeigen würde, dass sich weniger als die Hälfte der Menschen frei fühlen, öffentlich ihre politische Meinung zu äußern. Hinzu kommt eben auch, dass Daten zeigen, wer sich besonders frei fühlt. Es fühlen sich am freisten die Anhänger der Grünen, der Linkspartei, der SPD. Bei der SPD ist aber schon gespaltener. Am unfreisten, auch das wenig überraschend, sind die Anhänger der AfD, der FDP und der CDU/CSU.
Was sind die Gründe dafür? Warum fühlen sich in Deutschland oder vielleicht auch generell im Westen immer mehr Menschen unwohl in der Kundgabe ihrer Meinung? Was ist die Ursache?
Ja, ich denke, es ist der Wiederaufstieg von Ideologien, der ist schleichend passiert ist, der aber vor allem ab den 2010er Jahren deutlich an Rückenwind gewonnen hat. Das sind erstmal 2 wirkmächtige ideologische Themen. Einmal die Identitätspolitik, darunter fällt auch die Migrationspolitik, wie sie ausgestaltet wird, und die Klimapolitik und damit eben auch verbunden die Energiepolitik. Das sind also hochgradig polarisierte und ideologisch aufgeladene Themen. Und was immer der Fall ist, wenn wir es mit Ideologen zu tun haben, die sind in der Regel sehr unduldsam im Umgang mit Andersdenkenden. Und was sie versuchen, und das sehen wir gerade bei der Identitätspolitik, da wurde die Pionierarbeit geleistet. Es wird dann übertragen auf alle anderen Politikfelder, weil es ja so gut funktioniert. Wir sehen eine Instrumententrias, die zum Einsatz gebracht wird. Es ist in diesen Schritten die moralische Delegitimierung, zum Beispiel, indem man sagt, das ist Rassismus, das ist rechts, das ist Nazi und so weiter. Dann kommt die soziale Ausgrenzung, die wird damit gerechtfertigt, dass es ja eine moralisch delegitimierte Position ist. Und wenn möglich, und das muss man nicht flächendeckend machen, das reicht, wenn man Exempel statuieren kann, die institutionelle Bestrafung, die institutionelle Sanktionierung, dass jemand zum Beispiel seinen Job verliert, dass jemand abgestraft wird, in der Wissenschaft wäre es, Forschungsgelder nicht mehr bekommt. So dass ganz klar ist, okay, wenn man diese Position vorträgt, dann wird es gefährlich, dann betritt man karrieregefährdendes Terrain. Oder auch, das reicht schon, die soziale Ausgrenzung. Wir alle haben eine soziale Haut, wie Elisabeth Nölle-Neumann, Gründerin des Allensbach-Instituts, so schön schon in den 70ern sagte, wir alle haben eine soziale Haut, wir möchten nicht Ausgeschlossene sein. Und diese Instrumente wirken deshalb sehr stark auf Menschen. Und wenn wir in den entsprechenden Schlüsselstellen der Gesellschaft, wenn das nur vereinzelt in der Gesellschaft ist, wie das in der Regel ist, wenn Ideologen ihre Wirkmacht anfangen aufzubauen, am Anfang sind sie in der Defensive. Irgendwann, der Marsch durch die Institutionen, kommen sie in die Schlüsselstellen der Macht in den Medien, in der Wissenschaft, in der Politik und so weiter. Und sie müssen da gar nicht die absolute Mehrheit stellen. Es reicht oft, einen gewissen Prozentsatz zu haben, der allein durch sein Auftreten dann andere zum Schweigen bringt. Und das reicht dann schon, um die eigene Agenda stärker durchsetzen zu können. Das heißt also, man setzt einen Preis fest für eine bestimmte Meinungsäußerung. Und manche Menschen sind bereit, einen ziemlich hohen Preis dafür zu zahlen, ihre Meinung zu äußern. Viele sind es aber auch nicht. Und dann hängt es natürlich nochmal stark vom sozialen Umfeld von Menschen ab. Wenn also das soziale Umfeld von Menschen eben auch so ist, dass die den Preis auch hochsetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass man verstummt oder dass man in einem Bereich beruflich aktiv ist, wo eben diese Preispolitik auch ganz besonders greifen kann.
Jetzt könnte man da als Kritiker dieser Argumentationsweise entgegenhalten, ja, das sei ein bisschen wohlfeiles Gehabber, man nähre damit quasi den Opferkult. Oder würden Sie da sagen, doch, das ist so, die Meinungsfreiheit in Deutschland, die Meinungsfreiheit im Westen, die ist doch mehr oder weniger bedroht?
Inzwischen ja. Also das war eben der ideologische Unterbau. Mhm. Der kam auch tatsächlich von unten, also bottom-up. Was wir aber inzwischen sehen, dass auch staatliche Akteure dieses Denken übernommen haben. Und vor allem auch hier hat die Corona-Zeit wieder eine ganz starke Beschleunigungsfunktion gehabt, dass der Staat oder staatliche Akteure jetzt auch versuchen, Tabus zu schaffen, um eben Menschen davon abzuhalten, bestimmte Meinungen zu äußern oder überhaupt in bestimmte Richtungen zu denken. Und das sehen wir dadurch, die Meinungsfreiheit wird natürlich in Sonntagsreden immer noch hochgehalten, das ist ein ganz wichtiger Wert für westliche Gesellschaften. Wenn Sie aber im Alltagsdiskurs zuhören, dann geht es fast immer nur darum, dass Meinungsfreiheit eine Bedrohung darstellt. Und zwar eine Bedrohung entweder für unsere Demokratie, auch dieses unsere ist ja sehr vielsagend, oder eben für Individuen und nicht alle Individuen, sondern jetzt in Verbindung mit der Identitätspolitik für Individuen, die vulnerablen Gruppen zugeordnet werden. Und diese muss man schützen. Man muss die Demokratie schützen. Also ist der wichtigste Wert sozusagen die Grundlage unserer Gesellschaften. Und wenn der bedroht ist, dann muss man natürlich auch zu Mitteln greifen können. So geht die Argumentation, um diese Bedrohung abzuwenden. Und deshalb hören wir ganz viel jetzt, das wird vor allem über diese beiden Begriffspaare gearbeitet, Hass und Hetze und Desinformation und Fake News.
Wer bestimmt eigentlich, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, was sozusagen Hass und Hetze ist, was Fake News sind? Wer hat da die Hoheit, wer ist der Linienrichter über die Meinungsfreiheit? Sind das Medien, sind das Politiker, sind das irgendwelche NGOs? Was sagen Sie?
Ja, das ist eine Verbindung verschiedener Akteure. Also alleine könnte es einer ja nicht machen, sondern es sind eben Personen, die sehr starke gesellschaftspolitische Vorstellungen haben, wie die Gesellschaft sein soll, wie sie sich entwickeln soll. Also in der Identitätspolitik eine komplett diskriminierungsfreie Gesellschaft, wo also nichts geäußert wird, was jemand aus einer vulnerablen Gruppe dann auch nur als verletzend empfinden könnte. Ja, dass man also versucht, alles in diese Richtung dann zu unterdrücken. Jetzt gibt es natürlich tatsächlich, vor allem in den sozialen Medien, es hängt noch stark auch mit dem Aufstieg der sozialen Medien zusammen, entsprechende Falschinformationen. Also da gibt es natürlich schon Dinge, die krude sind und die falsch sind. Und es gibt auch beleidigende, verächtlich machende Äußerungen. Das kann man aber mit den Instrumenten, die man in der analogen Welt hat, also mit dem Strafgesetzbuch, mit den sogenannten Ehrdelikten, kann man das verfolgen. Aber jetzt geht es eben darum, und da wird der Staat aktiv, und das ist ja immer das Gefährliche, wenn staatliche Akteure sich so eine Agenda zu eigen machen. Wir müssen die Demokratie schützen. Wenn das Lieschen Müller aus Castrop-Rauxel ist, ja, das interessiert keinen groß. Das hat auch keine Wirkmacht. Aber wenn Politiker sich dahinter stellen, dann hat es eben einen Einfluss darauf, wie Menschen sich in der Öffentlichkeit dann noch äußern können. Und das Stärkste, was sie eigentlich machen oder gemacht haben, kommt jetzt über die EU, ist dieser Digital Services Act, der letztes Jahr im Februar in Kraft getreten ist. Und der sieht so aus, dass alle EU-Staaten, ist eine Verordnung, das heißt, sie müssen die 1:1 in nationales Recht überführen. Und dass alle eine Agentur benennen, eine Stelle benennen, die sogenannte Trusted Flagger, also vertrauenswürdige Hinweisgeber, zertifiziert. Und die schauen dann im Internet, welche Posts gibt es denn? Und die entscheiden, ist das Desinformation, ist das Verschwörungstheorie, ist das Hass und Hetze, gefährdet es unsere Demokratie oder ist das eine Verletzung für eine Einzelperson? Und die melden das den Plattformen, also X zum Beispiel oder Facebook. Und die müssen dann diese Meldung prioritär bearbeiten. Wenn die aber dann nicht hinreichend löschen, können sie hohe Strafzahlungen von der EU auferlegt bekommen. Also haben die natürlich eine starke Motivation, das, was ihnen von den Trusted Flaggern angezeigt wird, auch entsprechend zu löschen. Also der Staat selber wird hier nur mittelbar aktiv, indem er den Rahmen schafft, wie private Akteure, die er zertifiziert. Das heißt also auch, die staatlichen Stellen, die für die Zertifizierung zuständig sind, können natürlich darüber entscheiden, wer von der Gesinnung her genehm ist, ja, wen man dann entsprechend zertifiziert. Also hat man hier eine Steuerungsmöglichkeit drin. Und dann haben wir das Problem, in Deutschland zumindest, dass eben diese Trusted Flagger, die wir haben, auch über staatliche Töpfe finanziert werden. Und ihre Finanzierung hängt also davon ab, dass sie auch entsprechend konform mit dem, was die Politik erwartet, dann Meldungen macht. Das gleiche Problem hatten wir auch bei den Faktenprüfern schon. Ja, auch die Faktenprüfer werden teilweise aus Regierungstöpfen bezuschusst. Ja, natürlich ist das eine starke Motivation bei entsprechend umstrittenen Themen. Bei Corona haben wir das ganz stark zum Beispiel gesehen, der Regierung die richtigen Fakten zu attestieren.
Sie sagen jetzt, das ist Meinungssteuerung. Könnte man auch von Zensur sprechen? Ist das, was die EU mit diesem Digital Service Act da macht, ist das Zensur?
Ich würde nicht so weit gehen, das Wort Zensur zu verwenden. Aber es geht schon in diese Richtung. Also es ist eine Stufe drunter, weil Zensur würde bedeuten, der Staat muss es direkt machen. Also er muss unmittelbar derjenige sein, der eingreift. Das ist ja nicht der Fall. Man hat ja einen Ausweichmechanismus geschaffen. Der Staat kann immer sagen, wir waren es doch nicht. Im Ernstfall waren es halt die Trusted Flagger, die das Falsche gemeldet haben, die ihre eigene Agenda durchgezogen haben. Dann werden die halt wieder, denen wird die Zertifizierung entzogen im Ernstfall. Aber der Staat kann immer sagen, wir haben es ja nur gut gemeint, wir wollten ja die Demokratie schützen vor Desinformation, vor allem Desinformation, die unsere Wahlen manipulieren soll. Da wird ja immer dann das autoritäre Russland oder auch China, die wollen unsere Wahlen manipulieren, damit unsere Demokratie angreifen. Und deshalb müssen wir eben das Internet umso mehr regulieren. Das will auch die aktuelle deutsche Regierung, das haben sie im Koalitionsvertrag verankert. Friedrich Merz hat sich ja auch mehrfach in diese Richtung geäußert, zum Beispiel Anfang des Jahres, als Mark Zuckerberg, der CEO von Meta, angekündigt hat, die Faktenprüfer, die externen Faktenprüfer abzuschaffen bei Facebook und Instagram, also im Meta-Konzern, Daraufhin hat Friedrich Merz gesagt, die Plattformen entwickeln sich immer mehr dazu, dass sie Verbreiter von Falschinformation, Hass, Hetze, Halbwahrheiten sind. Und deshalb muss die EU da eben besonders stark dagegen steuern. Und sie wollen ja den Digital Services Act auch noch verschärfen. Wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung, aber auf jeden Fall möchte man diesen Weg in diese Meinungssteuerung, bleiben wir mal bei dem Begriff, in die Meinungssteuerung weitergehen.
Interessant ist ja, dass diese selbsternannten Demokratieschützen jene Methoden anwenden, vor denen sie die Demokratie zu schützen versuchen.
Ja.
Das ist ja quasi das Interessante. Es nimmt mich wunder, was ist für Sie besorgniserregender? Ist es, dass sich die Leute im Privaten nicht mehr getrauen, die Meinung zu sagen, also im Kleinen, oder ist es im Großen, auf der öffentlichen Bühne, in Zeitungen, im öffentlichen Raum? Was ist schwerwiegender für Sie?
Das ist schwer zu sagen, weil die beiden unmittelbar verbunden sind. Da sind ja starke Wechselwirkungen da. Also das, was in der veröffentlichten Meinung verhandelt wird, wirkt sich ja unmittelbar darauf wieder aus, wie Menschen sich auch im Privaten äußern. Weil wenn sie sehen, dass ein Thema im öffentlichen Raum sehr stark oder Argumente zu einem Thema, eine Position zu einem Thema im öffentlichen Raum sehr stark delegitimiert werden, dass sie vor allem, das ist ja inzwischen die Hauptwaffe, als rechts dargestellt werden. Auch wenn sie zum Beispiel die Kritik an der Impfpflicht, die Kritik daran, dass man keine Friedensgespräche versucht zu initiieren mit Russland, das hat ja nichts mit klassisch links oder rechts zu tun. Aber man weiß, alles, was unliebsam ist, kann man als rechts diffamieren. Und vor allem natürlich ist es dann noch besonders günstig, wenn die AfD so eine Position auch vertritt. Dann hat man sozusagen die Bestätigung, dass es eine rechte Position ist. All das wirkt sich ja wieder auf zwischenmenschliche Beziehungen aus. Und vielleicht, wenn ich jetzt ein bisschen in eine Richtung gehen muss, würde ich sagen, im Privaten ist es insofern schlimmer, denn wenn Menschen sich im Privaten nicht mehr getrauen, wirklich offen darüber zu sprechen, was sie denken, dann erodiert das Vertrauen von Individuum A in Individuum B. Und das ist so wichtig, dass wir einander vertrauen können, dass wir wissen oder uns relativ sicher sein können, zumindest das, was der andere mir im Gespräch sagt, ist das, was er wirklich denkt. Und dass ich nicht anfange, immer zwischen den Zeilen zu lesen oder zu überlegen, denn damit wächst Misstrauen, ist das, was die Person sagt, ist etwas, was sie nur sagt, weil sie denkt, ich denke auch so, oder dass sie das nur sagt, weil sie jetzt nicht in Schwierigkeiten geraten möchte, also das regierungskonforme Narrativ sozusagen übernimmt, dann ist das ein sehr großes Problem für eine offene Gesellschaft, wie wir sie ja sind, weil diese Offenheit lebt eben von dem Vertrauen darin, dass der eine das, was er sagt, dann auch tatsächlich meint.
Sie haben Corona als die Zeit genannt, die wie ein Katalysator auf diese ungute Stimmung gedrückt hat oder gewirkt hat. Wann ist man auf eine falsche Schiene gekommen? Wann ist man falsch abgebogen? Wann hat das begonnen mit dieser Meinungsunfreiheit im öffentlichen wie aber auch im privaten Raum?
Im öffentlichen Raum, also die Allensbach-Daten sind auch da relativ aufschlussreich, weil sie ja seit 1953 erhoben werden. Den Peak mit 83% sich frei fühlender Befragte war 1971 erreicht. Dann blieb das relativ lange, so um die 80%, ging dann Anfang der 2000er Jahre schon in die 70er-Prozent-Marken runter. Aber dann sehen wir einen totalen Einbruch zwischen 2011 und 2021. Nämlich um 21%. Das ist also mit Abstand der größte Rückgang, den es gab. Und seitdem hat sich da eben auch nicht erholt. Das heißt also, aus meiner Sicht, in den letzten 14 Jahren ungefähr muss was passiert sein in der Gesellschaft. Und dann kann man sich ja anschauen, was ist es. Und sehr stark wirkt eben die aus den USA importierte Identitätspolitik hier rein, die auch dann Kulturkampfzüge hat. Dann auf Deutschland bezogen, aber auch andere europäische Länder, wie Österreich zum Beispiel, Flucht- und Migrationspolitik 2015-16, die ja auch gerade in Deutschland die AfD überhaupt stark gemacht hat. Also diese Polarisierung, die AfD und die anderen, ist da überhaupt dadurch erst möglich geworden. Dann aber auch in dieser Zeit Pariser Klimaabkommen 2015 wird das Thema Klimaneutralität, Energiewende ganz besonders nochmal gepusht. Transformationspolitik war das Schlagwort der Ampelregierung in Deutschland, die große gesellschaftliche Transformation. Das nur als Beispiel, wenn ich sowas machen möchte, die Gesellschaft transformieren auf Klimaneutralität, dann schaffe ich damit unglaublich viele gesellschaftliche Verlierer. Und wenn ich sowas dann trotzdem mache, dann muss ich eigentlich jede Kritik daran anfangen abzuschirmen. Und die Menschen, die es auch wirklich glauben, dass die Welt untergeht, wir alle verbrennen, wenn wir jetzt nicht entsprechend gegensteuern, die haben den Habitus zu sagen, wir können uns Diskussionen gar nicht mehr leisten. Also die Situation ist so dramatisch, dass wir können keine Sekunde mehr mit Diskutieren verlieren. Und es gibt eben, und Angela Merkel steht ja eigentlich emblematisch dafür, die Alternativlosigkeit. Ja, es gibt immer für jedes Problem nur eine Lösung, die manche dann kennen. Und die ist alternativlos. Und wer dann dagegen argumentiert, steht automatisch auf der falschen Seite. Und bei Corona wurde eben dieser Mechanismus nochmal ganz verstärkt angewendet. Die Regierung hat für sich in Anspruch genommen, und große Teile der Medien ja auch und auch Institutionen in der Gesellschaft. Die regierungsseitig verfügten Maßnahmen sind richtig, sie sind notwendig, sie sind nicht diskutierbar. Wer sie in Frage stellt, ist automatisch ein schlechter Mensch, weil er nimmt ja den Tod anderer willentlich in Kauf, dadurch alleine, dass er darüber diskutieren möchte. Und das ist natürlich die maximale Moralisierung, entweder zu sagen, wenn du das kritisierst, dann bist du für den Tod anderer verantwortlich oder eben auch bei der Klimapolitik, wenn du über das Thema Klimapolitik, Energiepolitik diskutieren möchtest, dann bist du letztendlich für den Untergang der Menschheit und des ganzen Planeten verantwortlich.
Also das, die Alternativlosigkeit als quasi Urknall dieser Meinungsunfreiheit, dass man nicht mehr über etwas diskutieren will, eigentlich der Kern im Feld, wo Sie ja eigentlich arbeiten, Wissenschaftspluralismus, ständiges Hinterfragen, das ist quasi aus Ihrer Sicht ursächlich dafür gewesen.
Ja, das ist ein großes Problem, auch was Wissenschaft und Politik betrifft, diese Verwebung. Mhm. Also ich bin eine große Freundin der Systemtheorie in der Soziologie. Mhm. Dass Systeme am besten funktionieren, wenn sie nach ihren eigenen Regeln operieren können. Also in der Politik geht es um Macht, in der Wirtschaft um Gewinn, Geld verdienen und in der Wissenschaft um Erkenntnisgewinn. Wenn aber jetzt die Politik mit ihrem Machtstreben auf die Wissenschaft zugreift zum einen, dann kommt eben dieser Machtgedanke sehr stark in die Wissenschaft hinein. Also Wissenschaft wird dann auch verwendet und instrumentalisiert, um politisch sehr unliebsame Entscheidungen in der Regel abzusichern, weil dann sagt man, das ist fast so eine Art Ersatzreligion, die Wissenschaft geworden. Die Kirche kann man ja nicht mehr sagen, ja. Da nimmt einen ja im Westen kaum mehr einer ernst. Aber wenn Sie sagen, die Wissenschaft, dann ist das sozusagen die höchste Instanz, die wir im Bereich Wissen haben. Und die Wissenschaft das sagt, dann können wir politisch das auch durchsetzen, weil jeder, der es dann anders sieht, der ist ja unwissenschaftlich, ist ein Verschwörungstheoretiker und so weiter. Aber auch für die Wissenschaft, in der Wissenschaft selbst gibt es natürlich Personen, die dann die Nähe auch zur Politik suchen, weil das gibt ihnen Aufmerksamkeit, häufig einen schnelleren, leichteren Zugang zu Ressourcen. Und auch da gibt es eben Personen, für die das attraktiv ist, vor allem wenn sie ganz starke gesellschaftspolitische Vorstellungen haben, die im Einklang mit der verfolgten Politik stehen, weil sie es dann als Möglichkeit sehen, nenne solche Wissenschaftler Agenda-Wissenschaftler, weil ihr eigentliches Ziel ist, das Forschung und Lehre zu nutzen, um ihre eigene gesellschaftspolitische Agenda durchzusetzen. Und das sehen wir zum Beispiel stark in der Identitätspolitik oder auch bei Migrationspolitik und bei der Klima-Energiepolitik eben auch.
Und hochinteressant ist auch das Phänomen, dass wer sich dagegen wehrt, wer jemanden kritisiert, sei das vielleicht in überspitzter, in vielleicht beleidigender Form, dass der dann verklagt wird. Das sieht man in Deutschland ganz oft jetzt bei Politikern, die das ja fast schon geschäftsmodellartig da betreiben. Ein Chefredakteur einer Zeitung wurde unlängst mal zu einer Haftstrafe verurteilt, Geldbußen werden auferlegt. Wie beobachten Sie dieses Phänomen? Was ist da los in Deutschland?
Ja, also ich sehe das schon als Einschüchterungsstrategie, die einige Politiker hier ergreifen. Das Problem sind ja nicht nur die Politiker, sondern auch die Gerichte, die überhaupt solche Urteile sprechen. Das sind bisher nur auf der unteren Ebene Gerichte. Also wir sind hier nicht bei der obersten Gerichtsbarkeit oder gar bei der Verfassungsgerichtsbarkeit angekommen. Ich denke, da werden die Urteile dann auch anders ausgehen. Aber um nur ein Beispiel zu nehmen, Annalena Baerbock wurde mal von einem Nutzer im Internet als dümmste Außenministerin der Welt bezeichnet. Der Kontext war, dass sie nur für Waffenlieferungen an die Ukraine war und jegliche Friedensverhandlungen abgelehnt hat. Daraufhin hat der Nutzer, eben das war der Kontext, sagt sie dümmste Außenministerin der Welt. Daraufhin wurde er wegen Beleidigung zu 9.600 Euro Geldbuße verurteilt. Und das hat natürlich schon diesen berühmten Chilling-Effekt oder soll es wohl auch haben, dass andere dann sagen, oh, bevor ich vor Gericht gezerrt werde wegen sowas und dann vielleicht noch so eine hohe Strafe, das ist ja für deutsche Verhältnisse eine hohe Strafe, auferlegt bekomme, dann bin ich da lieber zurückhaltend. Aber auch das steht eben nicht im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Meinungsfreiheit, insbesondere in Bezug eben auch auf Politiker, wo das Bundesverfassungsgericht immer gesagt hat, Politiker müssen mehr ertragen als normale Bürger, weil erstens gehen sie bewusst an die Öffentlichkeit, also sie haben diese Position und eben sie üben zweitens Macht über Menschen aus und deshalb müssen sie auch mehr ertragen. Die Politik hat aber im April 2021, das war damals in Reaktion auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten durch einen Rechten, eine Gesetzesverschärfung und Ausweitung vorgenommen, das Paragraphen 188 im Strafgesetzbuch, der vorher in Bezug auf üble Nachrede und Verleumdung Politiker nochmal einen besonderen Ehrschutz angedeihen ließ. Und den haben sie auf Beleidigung ausgedehnt. Und das hat überhaupt die Tür geöffnet für diese Anzeigenflut, die wir gesehen haben, die ja insbesondere von grünen Politikern kam. Ich glaube, Robert Habeck hat die Liste angeführt, nicht weit dahinter war Annalena Baerbock.
Sehen Sie da vielleicht auch eine Übersensibilität unserer Gesellschaft als Phänomen oder ist das tatsächlich so ein bisschen eine systematische Unfreiheitsbekämpfung oder Bestrebung des Staates, der Politik, der weiß ich nicht was alles.
Also zum einen würde ich schon sagen, zumindest der konkreten Bundesregierung, also die 2021 im Amt war, die war ja noch unter Angela Merkel, diese Regierung hatte schon das Bestreben, Politikern einen erhöhten Schutz angedeihen zu lassen. Und eben auch Beleidigungen jetzt bei Politikern zu ahnden, wobei ich sagen muss, also sowas wie dümmste Außenministerin der Welt, das muss man sich schlicht und einfach in diesem Amt anhören können, ohne dass man deswegen Strafantrag stellt. Das halte ich auch für keine besonders schlimme Bezeichnung. Wenn auch jemand sagen würde, das ist doch die dümmste Migrationsforscherin der Welt über mich, ja mei, ja, das ist dann halt einfach so, das, das rutscht einem doch ein Buckel hinten runter. Also das zeigt vielleicht schon, dass sie von ihrer eigenen Kompetenz auch nicht übermäßig überzeugt war, dass sie sowas überhaupt zur Anzeige bringen musste. Weil wer sowas zur Anzeige bringt, sagt ja mehr über sich aus, als über denjenigen, der sowas dann auch gesagt hat. Aber nochmal zurück auf gerade diejenigen Politikerinnen und Politiker, die das besonders genutzt haben, dieses Instrument, das eben eröffnet wurde mit der Verschärfung des Paragraphen 188 des Strafgesetzbuches. Ich denke, die haben dieses Instrument schon ganz gezielt genutzt, um ihre Kritiker mundtot zu machen oder zumindest mal einzuschüchtern.
Die Meinungskundgabe gilt ja als Grundvoraussetzung für die Demokratie. Wir leben von Diskurs, von Abstimmungen, von Wahlen. Das ist quasi der Kern des Westens und einer der Kerne des Westens. Würden Sie so weit gehen und wenn Sie jetzt sagen, dass diese Meinungsfreiheit auf einem unguten Weg ist, vielleicht fast schon gewissermaßen bedroht ist, dass auch die Demokratie in Gefahr ist im Westen?
Soweit würde ich noch nicht gehen, aber wir sind auf der abschüssigen Bahn dorthin, weil die Meinungsfreiheit zum einen, das deutsche Bundesverfassungsgericht hat das ja mal relativ früh 1958 schon als eines der vornehmsten Menschenrechte bezeichnet und als Grundlage der Demokratie schlechthin, dass sich Menschen eben mit ihren Argumenten einbringen können. wer das nicht kann oder wo so ein asymmetrischer Raum geschaffen wird. Die einen können es ganz problemlos und die anderen, die müssen einen entsprechenden Preis dafür zahlen. Und das andere ist ja auch, nicht nur die Demokratie, sondern auch für das Individuum ist es wichtig, weil die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist nicht möglich, wenn ich bei meiner Kommunikation immer sehr stark darauf achten muss, was ich sage, ob ich damit eben in den Bereich komme, einen entsprechenden Preis zahlen zu müssen oder ob ich dafür dann entsprechend belohnt werde. Also wenn das der Maßstab wird, dann kann das Individuum sich in seinem Denken auch, weil früher oder später wirkt sich auch das, was ich nicht sagen kann, auf das, was man denkt, aus. Ansonsten wird es ja fast schizophren. Diese kognitive Dissonanz, die entsteht, die kann man ja oft kaum mehr aushalten. Weshalb Menschen dann teilweise tatsächlich das auch in Einklang bringen, weil es zu unerträglich wird, das eigene Denken und das äußere Sprechen. Also das innere Denken und das äußere Sprechen. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass sich, wir sind ja nicht nur eine Demokratie, sondern wir sind eine freiheitliche Demokratie, dass sich der Einzelne eben in seinem Denken, in seinem Argumentieren frei entfalten kann. Und es wird immer wieder versucht, jetzt über gute und schlechte Meinungen oder richtige und falsche Meinungen zu argumentieren. Aber der Rechtsstaat sagt, es gibt geschützte Meinungen und nicht geschützte Meinungen. Und nicht geschützt sind nur sehr wenige Meinungen, nämlich die sogenannten Ehrdelikte, wenn ich jemanden verleumde oder üble Nachrede betreibe oder jemanden beleidige oder jetzt im deutschen Fall Volksverhetzung betreibe. Das sind aber wirklich nur sehr kleine Teile. Die Meinungsfreiheit geht sehr weit. Und ich denke, das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen und das eben auch verteidigen, weil ich glaube, viele, die jetzt dann auch applaudieren und sagen, das ist eine böse Meinung oder das ist eine falsche Meinung, ist doch richtig, wenn die nicht mehr geäußert werden kann oder wenn da einen entsprechenden Preis zumindest zahlen muss, um diese Meinung zu äußern. Die sollten den Perspektivwechsel mal vollziehen. Wie wäre das denn, wenn sie in dieser Position wären? Es kann ja passieren. Ja, gesellschaftliche Verhältnisse ändern sich. Wer heute in der richtigen Position ist, man denke an Personen, ja, vielleicht noch am 8. November 89 in der DDR. Die waren es relativ schnell nicht mehr. Und das kann ihnen genauso passieren. Und das hilft einem vielleicht manchmal, wenn man dann in einem gewissen Übermut zu denken, auf der richtigen gesellschaftlichen Seite zu stehen, dann applaudiert oder es gut findet, wenn Andersdenkende niedergemacht werden.
Ist der neue Bundeskanzler, ist Friedrich Merz eine gute Nachricht für die Meinungsfreiheit?
Leider nicht. Ich habe es ja schon gesagt, wie er Anfang des Jahres auf die Ankündigung Mark Zuckerbergs, die externen Faktenchecker dann abzuschaffen, bei Meta reagiert hat. Und er hat es eigentlich durchgehend immer wieder auch gesagt. Aus seiner Sicht gibt es Hass und Hetze, es gibt Falschinformationen, es gibt Desinformation. Das heißt, er verwendet genau die Schlagworte dann auch. Ich weiß nicht, ob er es bewusst oder unbewusst macht, aber er verwendet genau die Schlagworte, die in den politischen Diskurs eingeführt worden sind, um unliebsame Meinungen zu unterdrücken. Mhm. Und ich denke, wir sollten auch an dem Punkt sprachlich sauber arbeiten, uns nicht auf diese ideologisch geprägten Begriffe zurückziehen. Weil Hass und Hetze, dieses Begriffspaar kommt aus der Identitätspolitik aus den USA. Auch das Hate Crime, Hasskriminalität ist auch dort geprägt worden, ist also ideologisch sehr stark in eine Richtung aufgeladen. Deshalb Hasskriminalität oder Hass und Hetze kann Alice Weidel als Beispiel, damit sind sie eingestiegen mit dem Sommerinterview, kann sie gar nie erfahren. Grundsätzlich niemand von der AfD, ja, weil die stehen ja auf der falschen Seite. Also Hass und Hetze kann immer nur jemanden erfahren, der als Angehöriger einer vulnerablen Gruppe gesehen wird, also weil er eben Opfer von Rassismus, Transphobie, Sexismus und so weiter war oder sein könnte. Mhm. Und deshalb ist es schon ein Problem, wenn man mit diesen Begriffen arbeitet. Man sollte eben mit den Begriffen arbeiten, was strafrechtlich eben auch nicht geht, weil Hass und Hetze ist ein dehnbares, ein unbestimmter Rechtsbegriff. Ja, da können Sie alles drunter fassen. Das sind Containerbegriffe, Desinformation auch. Aber wir haben saubere Begriffe dafür, eben wie Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung oder Volksverhetzung. Und dann sollte man auch mit diesen Begriffen arbeiten, weil dann kann man ganz klar den Unterschied machen zwischen verfassungsrechtlich geschützter und nicht geschützter Meinung. Und das andere ist politisch oder gesellschaftlich gewollt, erwünscht oder eben nicht erwünscht.
Es geht ja noch viel weiter als nur Alice Weidel. Diese wie sie so dieser Containerbegriff, das habe ich mir notiert, ein super Begriff, dieser Containerbegriff, der erstreckt sich ja auf eigentlich alle AfD-Sympathisanten, dass der vom, also dass diese Partei vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch gelabelt wurde. Das hat ja schon eine Tragweite auf doch einen substanziellen Anteil an der Bevölkerung in Deutschland. Was halten Sie davon?
Ja, also ich denke, das wird auch oft vergessen oder ausgeblendet, dass die AfD ja inzwischen ca. 10 Millionen Wähler repräsentiert. Und dass der Angriff auf einzelne Personen der AfD oder auch der Gesamtpartei, auch der Umgang mit der AfD, zum Beispiel im Bundestag, dass sie keinen Bundestagsvizepräsidenten stellen kann, dass sie keine Ausschussvorsitzenden zugestanden bekommen hat, all das werden ihre Wähler direkt auf sich selbst beziehen. So geht eben die etablierte Politik auch mit uns um. Wenn wirklich der Wunsch ist, diese Personen zurückzugewinnen für die anderen Parteien, dann wird das nicht der Weg sein, auf dem das funktioniert. Mhm. Aber das geht ja noch viel weiter als nur diejenigen, die Anhänger oder Wähler der AfD sind, sondern auch wenn sie eine Position vertreten, die die AfD auch schon mal vertreten hat oder die AfD vertreten könnte, die der AfD zugeordnet wird, auch dann bekommen sie schon den Vorwurf, habe ich selbst mal zum Beispiel erlebt, als ich in einem Artikel gegen Quoten argumentiert habe. Mhm. Ich habe dazu lauter verfassungsrechtliche Argumente angeführt und trotzdem wurde mir unterstellt, ich würde mit diesem Artikel würde ich mich anschlussfähig an die AfD machen, weil die AfD argumentiert auch gegen Quoten. Ich würde auch gegen Quoten argumentieren und damit sei meine Position problematisch.
Mhm. Was glauben Sie, was ist eigentlich das Motiv hinter dieser, hinter diesem Containerbegriff gesichert rechtsextremistisch? Will man da diese Partei einfach verbieten? Will man sie abschrecken? Ich meine, dass das irgendwie gegenteilige Effekte nach sich bringt, hat man ja mittlerweile auch gemerkt. Also wo sehen Sie das Motiv darin?
Ja, also ich denke, man müsste das gemerkt haben, aber manchmal ist man so im Tunnel drin. Und ich habe den Eindruck, die sind so in diesem Tunnel drin. Also diese Pfadabhängigkeit, man ist einmal diesen Weg gegangen und jetzt umzukehren, wäre erstmal kostspielig. Also denkt man, das ist dieser Sunk-Cost-Effekt auch, ja. Dann geht man lieber weiter und verstärkt sogar das, was man macht, wenn man sagt, ja, vielleicht hat noch nicht funktioniert. Wir müssen es nur noch mal verstärken. Wir müssen noch mehr in diese Richtung gehen. Und das vielleicht auch, alles andere hat nicht genutzt. Mhm. Dann bleibt im Grunde nur noch das AfD-Parteiverbot beziehungsweise im politischen Raum die Drohung zu haben, dass man an diesen Verbotsantrag beschließen könnte.
Und wo steuern wir dahin, wenn wir da diese Analyse weiterdenken? Wo führt die Reise hin in Deutschland, wenn man genau diesen Pfad weitergeht?
Zum einen in eine extreme Polarisierung der Gesellschaft, also immer nur gut gegen böse. Man kann kein Sachthema mehr sich dann argumentativ anschauen, sich diesem Thema argumentativ nähern, sich damit auseinandersetzen, weil ja alles dann nur noch zwischen gut und böse, also rechts und der Rest der Gesellschaft sozusagen dasteht. Und letztendlich bedeutet das auch, alle Positionen, die die AfD vertritt, die können nicht diskutiert werden. Und wenn die AfD aber vernünftige Positionen vertritt und wenn man eben das Parteiprogramm, vor allem das Wahlprogramm der CDU-CSU mit dem der AfD vergleicht, dann gibt es natürlich in nicht wenigen Politikfeldern relativ starke Übereinstimmungen. Das wäre jetzt auch in der Wirtschaftspolitik zum Beispiel der Fall, die für Deutschland momentan sehr wichtig wäre, oder auch in der Frage der Energiepolitik. Dann kann man das nicht angehen und umsetzen. Das heißt also, die Probleme, die wir haben, die sich jetzt in Deutschland aufgebaut haben über einen längeren Zeitraum, diese Probleme sind dadurch nicht lösbar. Die Situation wird schlechter, die wirtschaftliche Situation wird schlechter, die Energieversorgung, vor allem die Preise für die Energieversorgung, wird sich entsprechend dann negativ entwickeln. Und all das merken die Bürger ja. Und letztendlich kann es sogar dazu führen, dass immer mehr Menschen sagen, und wir sehen ja auch, dass der Wählerzuspruch zur AfD steigt, dass immer mehr Menschen sagen, die anderen kriegen das nicht gelöst, weil sie sich so aneinander verhakt haben, vor allem mit dem Thema der Ausgrenzung der AfD, dass man vielleicht der AfD dann am Ende des Tages die Chance geben muss, dass der Einzige, der wie so ein Eisbrecher, dass das festgefrorene Eis, die Positionen, die wir haben, noch aufbrechen kann.
Mhm. Eine letzte Frage. Man hat von außen gesehen, wenn man auf Deutschland schaut, ein gewisses Gefühl der kollektiven Aufgeregtheit, eine Nervosität ist spürbar, eine vielleicht auch hysterische, man versteht sich nicht so gut, Ost und West, man redet aneinander vorbei. Was wäre Ihr Ratschlag oder Ihr Vorschlag, damit man sich da wieder verbindet, damit man sich da wieder versteht, damit man sich zu verstehen versucht, damit man zumindest miteinander redet? Was wäre Ihr Vorschlag?
Ich denke, es würde helfen, wenn jeder bei sich anfangen würde und sich mal fragen, warum denke ich eigentlich über bestimmte Positionen, wie ich es denke? Wer hat mich da beeinflusst? Woher weiß ich denn, dass es richtig ist? Ja, was ich denke, woher habe ich mein Wissen dann auch? Ist es tatsächlich so klar, dass es nur das einzig gültige Wissen und diesen einzig gültigen Weg gibt? Und vielleicht auch wirklich, das hilft oft, den Perspektivwechsel zu vollziehen. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich moralisch delegitimiert, sozial ausgegrenzt und vielleicht dort, wo es möglich ist, auch institutionell sanktioniert würde? Weil wenn man dann merkt, oh, das ist ja gar keine so gute Situation, in die man kommt, schafft es zumindest mal eine gewisse Offenheit. Und ich denke, insgesamt ist es wichtig, dass man wieder mehr Offenheit für Andersdenkende hat, dass man vor allem rauskommt aus diesem sehr verhärteten Gut gegen Böse, ja, Schwarz-Weiß-Welt. Nein, wir sind hochgradig komplexe Gesellschaften, da gibt es wahnsinnig viele Farben und Grautöne und Schwarz-Weiß ist genau das, was uns eben nicht auszeichnet als offene Gesellschaft. Und dass wir da rauskommen und das, was man ja in der Identitätspolitik auch immer propagiert, wieder viel mehr Vielfalt zulässt an verschiedenen Argumenten und Gedanken und den anderen eben als Andersdenkenden sieht und nicht als Feind, als Gegner, der das personifizierte Böse ist oder das personifizierte Böse herbeiführen möchte.
Allerletzte Frage, Frau Kostner, danach bin ich fertig. Warum sind Sie optimistisch, dass sich Deutschland, das ja doch auch ganz dramatische Krisen schon überstanden, dass Deutschland aus dieser Verkrampfung herausfindet und sich allmählich entspannt?
Ich denke, es wird noch dauern, bis wir uns wirklich wieder entspannen. Ich sehe auch den Gipfel noch nicht erreicht. Also wir sind noch nicht ganz oben, müssen wieder in eine andere Richtung runterkommen. Aber ich denke, Sie haben ein wichtiges Stichwort gegeben. Deutschland hat unglaubliche Krisen überwunden in seiner Geschichte, leider oft mit extrem blutiger Nase. Also wo wir es nicht rechtzeitig gemerkt haben, dass wir doch genug davon gelernt haben. Und was ich auch sehe, dort, wo eben sehr viel Negatives passiert, wächst ja auch immer das Rettende. Es gibt zunehmend Menschen, die sehen, da geht was in die falsche Richtung und die auch versuchen, da was zu verändern. Und ich denke, wichtig ist, dass die Menschen sich mehr vernetzen. Häufig habe ich den Eindruck, viele wissen nicht voneinander. Also ich habe das auch schon mal in privaten Konversationen erlebt, dass mir jemand über jemand anderen gesagt hat, da bin ich mir gar nicht sicher, wie die Person denkt, da bin ich lieber vorsichtig. Und ich wusste aber, wie die Person den Punkt denkt und sagt, nee, da kannst du ganz offen reden. Also ja, dass man überhaupt wieder an den Punkt kommt, sich zu vernetzen. Und das, glaube ich, wird einfach sehr wichtig sein, dass wir diesen Weg intensiver beschreiten, zu schauen, wo sind denn Personen, die auch sehen, egal welche Positionen sie vertreten zu verschiedenen Themen. Es ist wichtig, verschiedene Positionen einbringen zu können. Es ist auch wichtig, wenn eine Gesellschaft sonst ihre Korrekturfähigkeit verliert, ideologisch einfach wie so ein ICE an die Wand rast. Diese Korrekturfähigkeit zu erhalten, die also sehen, da ist ein Problem und sie möchten auch nicht in einer Gesellschaft leben, die so polarisiert ist und den anderen eben vor allem als das personifizierte Böse sieht. Und denke, das wird eine wichtige Aufgabe sein, dass man hier mehr auf andere wieder zugeht, diese Menschen findet und sich vernetzt. Und dann kann man eben auch, man muss eine gewisse Kampagnenfähigkeit auch in diese Richtung entwickeln. Weil das große Problem, das sind ja überwiegend erstmal die Liberalen, die dieses Verbindende suchen, die nicht ideologisch in die eine oder andere Richtung stark gehen, ja, die natürlich gewisse Ausrichtungen haben, aber jetzt nicht so ideologisch sind. Denen ist dieses eine gewisse Wirkmacht aufzubauen, sich zu verbinden, Macht durch die Institutionen, Themen setzen, eher fremd. Und ich glaube, das muss man auch überwinden, zu sagen, das ist so wichtig, das Freiheitsthema, so tragend für unsere Gesellschaft, dass man den eigenen Widerwillen vielleicht, den man teilweise hat, jetzt auch in die Kampagne zu gehen, in den Kulturkampf vielleicht sogar zu gehen, an diesem Punkt überwindet.
Frau Koster, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen und alles Gute.
Vielen Dank auch für die Einladung.